D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Das Telefon, die Glühlampe, das Auto, die Rakete. Unsere lange Menschheitsgeschichte hat unzählige Erfindungen hervorgebracht. Immer waren eine oder mehrere Personen daran beteiligt und wir alle profitieren noch heute davon. Offenbar nicht von ungefähr, besagt ein altes Sprichwort: Not macht erfinderisch. Hans-Jürgen Bartsch überprüft in dieser Sendung den Wahrheitsgehalt dieser Aussage und kann am Ende zweifelsfrei feststellen, ob diese Aussage eben stimmt. Ich verrate euch das natürlich jetzt noch nicht. Vortragender ist der Archäologe und Fachmann Wolfram Schier. An der Akademie für weiterbildende Studien in Berlin hat der Professor der Freien Universität den aktuellen Forschungsstand zu eben diesem Stichwort dargestellt. Er erklärt uns bei dieser Gelegenheit die ganz großen Innovationen der Menschheitsgeschichte, wie die Verarbeitung von Ton, die Domestizierung von Tieren und Pflanzen oder auch die Erfindung von Rad und Wagen. Dabei unterscheidet er zwischen den Erfindungen und der Innovation. Erfindungen geschehen individuell, Innovationen in großen Gruppen. Nicht jede Erfindung wird automatisch zu einer Innovation und schon gar nicht immer sofort. Und dann geschieht das immer nur, wenn sich Menschen in einer Notlage befinden? Der Professor für prähistorische Archäologie hat dazu am 31. August 2015 die Antwort gegeben.
Dann muss aber im Grunde noch die Akzeptanz weiterführen zu einem Schritt der Einbindung, je nachdem, ob es sich um eine technische, um eine künstlerische, um eine vielleicht auch religiöse Innovation handelt, muss das neue Wissen, die neue Vorgehensweise, das neue Handeln eingebunden werden in bereits Bekanntes, in Vorhandenes. Es wird also im Grunde implementiert oder sogar in vielen Fällen wird auch eine bisher geübte Praxis, eine bisher geübte Technologie ersetzt, also Implementierung oder Substitution. Und diesen Prozess, der also von der Erfindung letztendlich über die Akzeptanz bis zur Implementierung oder Substitution führt, nennen wir Innovation. Also das ist im Grunde das, was wir hier darunter verstehen, jedenfalls im Sinne der meisten Forscher, die sich damit beschäftigt haben. Daraus folgt nun aber, nicht jede Erfindung führt automatisch zur Innovation. Es gibt viele Erfindungen, das wissen wir aus der Gegenwart, aber wir können ohne weiteres auch auf historische und sogar prähistorische Erfindungen quasi zurückschließen, die folgenlos bleiben, die zumindest nicht oder vielleicht erst sehr viel später von einer größeren Gruppe akzeptiert und dann letztendlich umgesetzt werden. Erfindungen können mehrfach auftreten und sie können auch unabhängig voneinander zu verschiedenen Zeiten auftreten. Es gibt ja das bekannte Sprichwort, das Rad nicht zweimal erfinden. Tatsächlich gibt es sogar eine archäologische Illustration dazu, dass das Rad vielleicht tatsächlich zweimal erfunden worden ist. Zwischen der erstmaligen Erfindung und der Adoption können sehr unterschiedlich lange Zeiträume liegen. Innovation ist in der Sicht jedenfalls der meisten Kulturwissenschaftler, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten damit beschäftigt haben, mehr Prozess als Ereignis. Wir sollten also nicht davon ausgehen, Innovation ist etwas Plötzliches, was gelegentlich mal auftritt, sondern Innovationen finden eigentlich ständig statt. Sie dauern unterschiedlich lange und sie sind natürlich nicht alle von gleicher Tragweite. Insofern nehmen wir in der Rückschau bestimmte Innovationen als wesentlich bedeutsamer wahr als andere. Innovationsprozesse können also mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ablaufen, sie können aber auch in unterschiedlicher Weise ablaufen, das heißt kontinuierlich sich ausbreiten oder aber auch sich beschleunigen oder auch sprunghaft ablaufen. Also dafür gibt es ganz unterschiedliche Beobachtungen, sowohl aus historischen wie auch aus prähistorischen Zeiten. Ein kleines Beispiel möchte ich Ihnen geben dafür, dass zwischen der Erfindung und der Innovation sehr, sehr lange Zeiträume liegen können. Denken wir an die Keramik, also die Technik, Ton zu brennen, zu erhitzen über 600, 700 Grad, sodass er nicht mehr plastisch, nicht mehr verformbar ist. Wir kennen in Mitteleuropa bereits vor 30.000 Jahren kleine figürliche Plastiken aus gebranntem Ton. Das hat aber nicht dazu geführt, dass man in dieser Zeit bereits angefangen hätte, Gefäße aus Keramik zu brennen. Dies wiederum tritt in einem ganz anderen Kontext im fernen Osten, in Japan und Ostchina, etwa ab 10.000 vor Christus auf, wo Gesellschaften, die noch durchaus als Wildbeuter leben, als Fischer und Jäger und Sammler, Gefäße aus Ton herstellen. Im Vorderen Orient dagegen, wo wir zur gleichen Zeit bereits den Übergang zur Sesshaftigkeit und zum Ackerbau haben, wird die Keramik in Form von Gefäßen erst etwa ab 7.000 vor Christus erfunden. Also wenn Sie so wollen, vergeht zwischen Erfindung und Innovation der Keramik mehr als 20.000 Jahre. Prähistorische Innovationen können verschiedene Bereiche betreffen. Es kann sich um Subsistenz handeln, um Technologien, aber auch Formen der sozialen Organisation, auch Glaubensvorstellungen und andere kulturelle Phänomene. Natürlich auch das Wissen und die Kunst werden immer wieder von Innovationen betroffen, entwickeln sich letztendlich auch auf der Grundlage von Innovationen weiter. Archäologisch haben wir das Problem, dass wir eigentlich immer nur einen sehr kleinen Ausschnitt davon wirklich nachvollziehen können, nämlich das, was materielle Spuren hinterlässt. Kulturanthropologische Forschungen legen jedoch nahe, dass das, was wir archäologisch fassen können, was vorzugsweise immer die Technologie und die Ökonomie betrifft, auch die Lebensweise, Siedlungen und so weiter, dass Innovationen in solchen Bereichen sowohl Ursache sein können, aber auch Folge von Veränderungen in anderen Bereichen, also zum Beispiel im Denken der Menschen, in ihren kulturellen Verhaltensformen, in gesellschaftlichen Strukturen und auch in tradierten Wissensbeständen. Das heißt, als Archäologen müssen wir also manchmal indirekt auf Innovationen in Bereichen zurückschließen, die uns nicht unmittelbar materiell erschließbar sind, um im Grunde das Ganze ein bisschen besser verstehen zu können. Innovationen sind im Grunde seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Thema der damals noch jungen Wissenschaft der Archäologie. Denken wir etwa an den Dänen Christian Jürgensen-Thomsen, der 1836 als damals erster Leiter des Dänischen Nationalmuseums in Kopenhagen die Unterscheidung einer Stein-, einer Bronze- und einer Eisenzeit publiziert hat. Das hat dann in Europa viele Nachahmer gefunden, aber zunächst gab es durchaus auch Leute, die diese Einteilung nicht folgen wollten und sie ablehnten. Innovationen erscheinen nur im Nachhinein als zielgerichtete und unausweichliche Prozesse. Wenn Erfindungen nicht akzeptiert werden, verzögert oder vielleicht auch nur teilweise adoptiert werden, dann ist das häufig ganz schwer nachzuweisen oder auch gar nicht nachzuweisen. Wir haben kaum Kenntnis über einstige alternative Optionen für die Menschen, die sich entscheiden müssen, ob sie eine Erfindung übernehmen oder nicht. Also aus der Rückschau erscheint das alles dann ganz regelhaft und zielgerichtet, weil wir sozusagen die möglichen Abzweigungen dieser Wege nicht mehr kennen. Die neuere Innovationsforschung geht davon aus, dass die Adoption von neuem Wissen, neuen Technologien auf jeden Fall ein sozialer Aushandlungsprozess ist, in dem Individuen eine besondere Rolle zukommt. Angelehnt an die moderne ökonomische Innovationsforschung, insbesondere von Rogers und Shoemaker, hat man unterschieden zwischen verschiedenen Zeitpunkten, zu denen eine Erfindung quasi übernommen wird. Und diejenigen, die das Ganze zunächst einmal bringen, sind die Innovatoren. Und dann gibt es die sogenannten frühen Adaptoren, also Individuen, die sich sehr rasch überzeugen lassen, etwas Neues umzusetzen. Das sind diese beiden Personengruppen, die offensichtlich eine besondere Rolle bei der Adoption von Neuem spielen. Und die kulturanthropologische Forschung verweist darauf, dass hier auch sozialer Status involviert ist. Das heißt, gerade bei den frühen Adaptoren ist der Prozess sehr viel anders, wenn es sich um Menschen mit hohem Status handelt, die quasi als Meinungsführer akzeptiert sind. Wenn die sagen, wir machen das, dann wird der Prozess der Innovation sehr viel schneller ablaufen, als wenn sie quasi Außenseiter in ihrer Gruppe sind. Also das heißt, diese sozialen Aspekte spielen offensichtlich auch eine große Rolle bei der Frage, ob und wie Erfindungen zu Innovationen werden. Eine ganz wichtige Erkenntnis der Forschung der letzten Jahrzehnte ist, dass ökonomische Vorteile von Innovationen häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn überhaupt, sichtbar und greifbar sind, während zunächst über andere Motivationen nachgedacht wird. Dazu gehört zum Beispiel die Prestigefunktion von Neuem, aber auch symbolische oder sogar religiöse Funktionen. Also der ökonomische Vorteil, wenn es denn einen gibt, ist nicht von Anbeginn an der Hauptgrund dafür, Dinge Neues zu übernehmen und letztendlich zu einer Innovation werden zu lassen. Einige Forschungsfragen, die in der prähistorischen Archäologie zu diesem Thema immer wieder gestellt wurden, möchte ich Ihnen hier kurz auflisten. Wie lässt sich eine Innovation identifizieren? Also was können wir überhaupt als Innovation begreifen? Wann und wo tritt eine neue Technologie, eine neue Wirtschaftsform oder auch symbolische Repräsentationen oder Rituale erstmalig auf? Die Frage nach der zeitlichen Priorität und auch nach dem räumlichen Zentrum von Innovationen also. Wann wird aus der Invention eine Innovation? Dafür habe ich Ihnen schon ein Beispiel gegeben mit der Keramik. Das kann unter Umständen auch sehr, sehr lange dauern. Gibt es ein oder mehrere Innovationszentren und wie, auf welche Weise und auch mit welcher Geschwindigkeit breitet sich die Innovation aus? Sind regionale und oder soziale Unterschiede in der Akzeptanz erkennbar? Gibt es Varianten, die darauf schließen lassen, wie die Kommunikationswege und Ausbreitungspfade ursprünglich gewesen sein können? Lassen sich Ursachen für die Innovation, für ihre Akzeptanz oder Ablehnung rekonstruieren? Tatsächlich ist die Frage nach den Ursachen, die habe ich ganz bewusst hier an den Schluss gestellt, eigentlich die schwierigste. Und Sie werden an den Beispielen sehen, dass es da auch am wenigsten Einigkeit darüber gibt in der Forschung. Wir können relativ gut beschreiben, wie bestimmte Innovationen sich ausbreiten, wie schnell, wo, wohin, in welchen Bereichen. Aber die Ursachen sind eigentlich die schwierigste Frage überhaupt, die wir stellen können. Mein erstes Beispiel bezieht sich auf die Domestikation von Tieren und Nutzpflanzen, also letztendlich den Prozess, den wir als Neolithisierung, als Übergang zur sesshaften bäuerlichen Lebensweise bezeichnen. Hier müssen wir zunächst einmal unterscheiden zwischen der sogenannten primären Neolithisierung, also der Domestikation regional vorkommender Wildtiere und Pflanzen in Vorderasien, das ist mein Beispiel, aber das würde genauso natürlich auch für Ostasien, für das subsaharische Afrika, für Meso- und Südamerika gelten. Davon zu unterscheiden ist die Ausbreitung der neolithischen Wirtschafts- und Lebensweise in Gebiete, wo es keine wilden Vorformen der Haustiere und Kulturpflanzen gibt, die in der primären Region domestiziert wurden. In Vorderasien ist dies ein, wie wir heute wissen, ein sehr, sehr langdauernder Prozess, der mit beginnender Sesshaftigkeit später Jägerpopulationen im 11. Jahrtausend vor Christus beginnt. Das sind natürlich nicht nur Jäger, das sind vor allem auch Sammler oder wie man heute gerne sagt, Sammlerinnen, denn nach allem, was wir wissen, gibt es da frühzeitig eine genderspezifische Aufteilung. Und dieses Sammeln bezog sich im Vorderen Orient vor allem auf Wildgetreide und bildet damit die Grundlage eigentlich zu dem Prozess, der dann einsetzt. Wir haben auch bei den Jägern die Spezialisierung auf bestimmte Tiere, zum Beispiel auf Gazellen eher im Süden des Vorderen Orients oder auf andere Tiere im Norden, also in Südostanatolien. Das geht dann weiter über den gezielten Anbau von Kulturpflanzen, im Wesentlichen ab der Mitte des 9. Jahrtausends und der beginnenden Haltung domestizierter Tiere, die so im späteren 9. Jahrtausend einsetzt und im 8. Jahrtausend sich fortsetzt. Und erst im 7. Jahrtausend kommt dann die Produktion von Keramik hinzu, die in anderen Regionen als eines der Kriterien gewertet wird, um von Neolithikum zu sprechen. Also ein langdauernder Prozess, der sich über mehrere Jahrtausende erstreckt. Die Forschung der letzten 3 Jahrzehnte konnte trotz großer Ähnlichkeiten über diesen riesigen Raum und auch den Nachweis von Kommunikation, etwa dadurch, dass man zeigen konnte, dass über hunderte von Kilometern Obsidian als Rohstoff für schneidende Werkzeuge ausgetauscht wurde. Also trotz dieser großräumigen Verbindungen hat sich doch eine erhebliche regionale Variabilität herausarbeiten lassen. Ich zeige Ihnen eine Karte des sogenannten fruchtbaren Halbmonds, der sich von Südisrael und Südjordanien im Südwesten über den Libanon, über das nördliche Syrien, die südöstliche Türkei hinüber erstreckt bis über den nordöstlichen Irak und den westlichen Iran. Also ein großer Bogen. Seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wissen wir, dass das im Grunde das Gebiet ist, in dem diese frühe Domestikation von Pflanzen und Tieren stattgefunden hat. Ich kann Ihnen das etwas verdeutlichen, wenn wir uns anschauen, wie die wesentlichen Vorformen der frühen Kulturpflanzen verbreitet sind. Es geht hier um die beiden Weizenarten Einkorn und Emmer, die als früheste Kulturgetreide ab etwa dem 9. Jahrtausend belegt sind, aber auch die Gerste. Und für alle diese drei Pflanzen können wir feststellen, dass es eine überdeckende, überlappende Verbreitung gibt, die etwa diesem fruchtbaren Halbmond entspricht. Lediglich die Wildform des Einkorns ist noch ein wenig stärker nach Nordwesten, also bis an die westliche Küste der Türkei hin verbreitet. Also in diesem Gebiet überlappen sich diese Wildformen. Und man hat allerdings dann feststellen können, dass es offensichtlich auch bestimmte Habitate sind, in denen diese Wildformen vor allem gedeihen, nämlich nicht in den alluvialen Ebenen von Euphrat und Tigris, sondern an den Hängen, also diesen Gebirgszügen des Sagros und des Taurus, im Süden und Westen vorgelagerten hügeligen Gebiete, die offensichtlich in der frühen Nacheiszeit, also etwa um 10 oder 9000 vor Christus, eine geradezu paradiesische Landschaft geboten haben, ein Habitat mit großer Variabilität, viele Pflanzenarten, die dort als Sammelpflanzen zur Verfügung standen. Und das Gleiche gilt im Grunde auch für die Tiere, denn auch das Vorkommen der Wildziege, also der Vorform für die spätere Hausziege, erstreckt sich in diesem Gebiet des fruchtbaren Halbmonds, allerdings darüber hinaus auch noch nach Nordost-Anatolien und bis in den Kaukasus hinein. Also das geht weiter, auch in das iranische Hochland geht es hinein. Aber in diesem Bereich des fruchtbaren Halbmonds überlappt sie sich mit dem Vorkommen der Vorformen der Getreide. Man hat durch die Forschung der letzten Jahrzehnte das Areal sogar etwas besser eingrenzen können, wo wahrscheinlich erste Wildziegen domestiziert wurden. Es handelt sich nämlich um das Gebiet des westlichen Iran, also des Zagros-Gebirges, wo wir die höchsten Anteile an Ziegenknochen, die bereits domestiziert sind, in den entsprechenden Siedlungen finden. Das natürliche Vorkommen von Wildschafen reicht ebenfalls über den fruchtbaren Halbmond hinaus, allerdings mehr nach Anatolien und auch in den Iran, weiter noch nach Südosten. Ein Domestikationszentrum für das Schaf scheint eher zwischen dem mittleren Euphrat und dem oberen Tigris gelegen zu haben, also im heutigen Nordsyrien und der Südosttürkei. Sie sehen anhand dieser wenigen Beispiele, dass es im Grunde eine Überlappung verschiedener natürlicher Verbreitungsareale dieser Wildformen ist, die dort besonders günstige Voraussetzungen geschaffen haben. Nun, für diese primäre Neolithisierung werden seit vielen, vielen Jahren mögliche Ursachen diskutiert. Ich will Ihnen ein paar Meinungen darüber kurz referieren. Eine vielleicht aus heutiger Sicht eher Außenseitermeinung vertritt Eduard Hahn in seinem 1904 publizierten Werk Geschichte der Haustiere. Er schreibt dort allen Ernstes, vertritt die Meinung, dass Tiere deshalb domestiziert worden seien, damit die Menschen jederzeit ausreichend Opfertiere für kultische Handlungen zur Verfügung hätten. Das mögen wir heute belächeln, aber tatsächlich ist es ein interessanter Ansatz, weil wir auch heute immer wieder die Idee antreffen, bestimmte Innovationen seien gar nicht aus praktischen, aus ökonomischen Gründen letztendlich vollzogen worden, sondern aus religiösen, aus kultischen Motiven. Gordon Child allerdings 1928, dann später nochmal 1936 publiziert, hat diesen Begriff der Neolithic Revolution durchaus ganz im ökonomischen Sinne verstanden. Er ging davon aus, dass dieser eher sprunghafte Übergang zur Haltung von Haustieren und zum Anbau von Getreiden und auch Hülsenfrüchten ausgelöst worden sei, zum einen durch das Bevölkerungswachstum, später Jägergesellschaften, und durch ihre Konzentration in sogenannten Flussoasen des vorderen Orients. Er war also der Meinung, dass es eher die Tiefländer sind, die Flusstäler von Euphrat, Tigris und den anderen Flüssen dieser Region, in denen sich die Menschen dann gesammelt hätten und unter den Bedingungen eines langsam sich erwärmenden Klimas und einer entsprechenden Dichte an Tieren und Pflanzen dort zur sesshaften bäuerlichen Lebensweise gekommen seien. Robert Braidwood hat zusammen mit seiner Frau Linda in den 50er Jahren begonnen, archäologische Expeditionen in dieser Region durchzuführen. Und er hat eigentlich diesen Begriff des fruchtbaren Halbmondes präzisiert. Er hat nämlich darauf hingewiesen, dass es eben nicht diese breite Zone ist, die quasi von Israel bis in den Irak und Iran reicht, sondern dass es eigentlich genau der Saum dieses Halbmondes ist, nämlich die Hilly Flanks, die hügeligen Randgebiete zwischen den Hochgebirgen des Tauros und Zagros und eben den alluvialen Flussebenen. Dazwischen diese Zonen haben die höchste Biodiversität wilder Vorformen und haben auch im Holozän in der frühen Nacheiszeit besonders klimatisch begünstigte Habitate anzubieten. Verschiedene Autoren betonen in der nachfolgenden Zeit, ich kann das hier nur summarisch wiedergeben, entweder das demografische Wachstum oder auch klimatische Faktoren als mögliche Auslöser. Das sind eigentlich die beiden meistgenannten Gründe, die angenommen werden für diese primäre Neolithisierung. Trotz zahlreicher Überlegungen, die also diesen frühholozänen Klimawandel mit einbeziehen, aber auch zum Beispiel soziobiologische Modelle der Bevölkerungsentwicklung und in den letzten Jahren auch zunehmend genderspezifische Anpassungsstrategien, ist es im Grunde bis heute nicht gelungen, eine allgemein anerkannte und faktisch belegbare Erklärung der primären Neolithisierung zu gewinnen. Der zweite Aspekt der Neolithisierung ist ihre Ausbreitung, also zunächst nach Anatolien, später nach Europa. Und auch hier können wir feststellen, dass sich im Laufe der Zeit die Anschauungen darüber immer wieder gewandelt haben. Letztendlich ist der Forschungsprozess selber über das Thema Innovation auch von Innovationen geprägt. Also wir sehen das im Grunde auf zwei Ebenen. Bis in die 1960er Jahre ist im Grunde die neolithische Lebensweise mehr oder weniger unhinterfragt mit Migration und Kolonisation verbunden worden. Die Rolle der einheimischen Wildbeutergesellschaften Europas wurde dabei entweder sehr passiv gesehen, sie wurden letztendlich als marginale und nur sehr kleine Gruppen angesehen oder sie wurden gar gänzlich ignoriert. In den 1970er und 80er Jahren kam es dann, ausgelöst durch die amerikanische Kulturanthropologie, zu einem Paradigmenwechsel. Ethnologische Studien rezenter Wildbeuter führten dazu, dass deren Subsistenz neu bewertet wurde. Man begann auf einmal zu begreifen, dass das keineswegs ein Leben am Rande des Hungers, am Rande des Existenzminimums bedeutet. Die Studie von Lee und DeVore etwa bei den Bushmännern Namibias konnte deutlich nachweisen, dass diese Menschen einen nur relativ geringen Anteil des Tages für den Nahrungserwerb verbrauchen. Ansonsten haben sie sehr viel Zeit für Spiel, für, wir würden heute sagen, Freizeit, für rituelle Aktivitäten und so weiter. Der amerikanische Kulturanthropologe Marshall Salins hat in seinem berühmten, damals sehr beachteten Buch Stone Age Economics 1972 diesen Zustand als Original Affluent Society bezeichnet, als ursprüngliche Überflussgesellschaft. Und damit war nun auf einmal wieder die Beweislast umgekehrt. Denn diejenigen, die bis dahin gesagt hatten, wenn erst einmal Haustiere und Kulturpflanzen zur Verfügung stehen, dann wird ja wohl jeder vernünftige Wildbeuter das auch übernehmen. Diese Argumentation war jetzt quasi in Frage gestellt, weil man ja im Grunde sagen musste, warum muss ein Wildbeuter plötzlich sehr viel mehr arbeiten, nur um Getreide anzubauen, muss sich darum kümmern, dass diese Felder vor Schädlingen, vor wilden Tieren geschützt werden und so weiter, wenn er doch mit wesentlich weniger Zeitaufwand weiterhin als Wildbeuter leben kann. Also das Argument wird im Grunde in Frage gestellt. Und seit den 1980er, 90er Jahren hat sich daraufhin dann auch ein verstärkter Fokus auf die Rolle indigener Wildbeuter in diesem Neolithisierungsprozess verlagert. Also die Frage, akzeptieren Sie oder lehnen Sie eben die produzierende Wirtschaftsweise ab? Dabei gibt es verschiedene Modellvarianten. Neolithisierung als Technologietransfer, wobei eben nur in geringem Maße Migration, migrierende Bevölkerung involviert wäre, oder eben auch Modelle, in denen man durchaus die Migration von Bevölkerungsgruppen annimmt, aber auch die Adoption durch indigene Wildbeuter berücksichtigt. Ich will Ihnen nur ein Modell hier ganz kurz skizzieren, das relativ populär wurde und sich eigentlich zunächst auf Südskandinavien bezog, das sogenannte Availability-Modell der britischen Archäologen Rowley Convey und Swillebill von 1984. Sie unterscheiden drei Phasen. Die erste Phase der Availability, der Verfügbarkeit, setzt voraus, dass es Kontakt gibt mit Regionen, die bereits neolithisch leben und dass es zumindest die partielle Kenntnis und theoretisch die Verfügbarkeit dieser Technologie und ihrer Komponenten, also sprich Haustiere und Kulturpflanzen, gibt. In der zweiten Phase, der Substitution Phase, kommt es dann zu einer graduellen Übernahme der neolithischen Wirtschaftsformen, sei es durch irgendeinen ökologischen Druck, Klimawandel oder ähnliches, oder auch durch Migration von Bevölkerung mit dieser bereits neolithischen Lebensweise. Und die dritte Phase ist dann die Konsolidierungsphase, in der sich diese Lebens- und Wirtschaftsweise verfestigt, in der Jagd, Fischfang und Sammeltätigkeit allmählich oder auch rasch zurücknehmen und an Bedeutung verlieren. Er hat dieses Modell in Kontrast gesetzt zu anderen Modellen, auf die ich zumindest eines auch noch kurz eingehen werde. Und das, was an diesem Modell eigentlich wesentlich ist, dass es sozusagen die indigenen Wildbeuter als Akteure wahrnimmt, dass die tatsächlich eine Rolle spielen und nicht einfach überrannt werden von einer neuen Technologie, von einer Innovation. Diese drei Phasen finden quasi eben auch quantitativ statt, indem man einen zunächst sehr geringen Anteil an Haustieren und Getreiden erwartet, der dann zunehmend anwächst. Wenn wir die Ausbreitung der neolithischen Lebensweise in Anatolien und Europa hier noch einmal kurz fokussieren, dann können wir feststellen, dass in der sogenannten postprozessualen Archäologie vor allem auf soziale und symbolische Aspekte hingewiesen wird. Zu nennen sei hier nur das Buch von Ian Hodder, Die Domestikation Europas, 1990, in der er darauf hinweist, dass die Neolithisierung zuallererst ein mentaler Prozess ist. Also bevor der Mensch anfängt, Haustiere zu halten, muss sich in den Köpfen etwas verändern. Es muss sich eine Einstellung verändern, denn als Jäger bin ich gewöhnt, Tiere als Beute zu betrachten. Als Bauer muss ich sie zunächst mal hegen und pflegen und sozusagen mittel- oder langfristig denken und meine Subsistenz eben auch mental ganz anders begleiten. Ein anderes Beispiel ist die Arbeit der schwedischen Archäologin Kristin Jenbert, die die Übernahme von Getreide durch skandinavische Wildbeuter in erster Linie als eine Prestigeangelegenheit bewertete. Also ging davon aus, es ist nicht so sehr die Notwendigkeit oder der Nutzen, der hier überzeugt, sondern es ist einfach etwas Schickes, etwas Modernes, hier seine Mitglieder des Stammes quasi zu beeindrucken, indem man über solche Dinge wie aussaatfähiges Getreide verfügt. Seit den 2000er Jahren haben wir erneut einen Umschwung dieser ganzen Diskussion, der sehr stark kommt, ausgelöst wird durch die paläogenetische Forschung. Es gibt eine Vielzahl von Aufsätzen, die zum einen darauf hinweisen, dass frühe neolithische Populationen offensichtlich sehr wenig genetische Ähnlichkeit mit Wildbeutern haben. Und es gibt auch einige wichtige Arbeiten, die nachweisen konnten, dass tatsächlich frühe Hausrinder direkt abstammen von anatolischen Rindern und keinerlei oder sehr geringe genetische Verwandtschaft mit in Europa vorkommenden Wildrindern aufweisen. Also diese Studien haben doch unser Bild erneut etwas geändert. Ein Aufsatz etwa von Haag et al. 2010 hat 40 frühneolithische Bestattungen aus Mitteleuropa genetisch verglichen mit rezenten Bevölkerungen und die größte Ähnlichkeit dabei mit dem anatolisch-iranischen Raum nachweisen können. Also das ist gewissermaßen ein doch sehr interessantes Ergebnis. Und man muss an dieser Stelle vielleicht auch mal froh sein, wenn man als Archäologe einen kleinen Bezug zur Tagespolitik herstellen kann und sagen kann, nach heutigem Forschungsstand können wir sagen, dass die frühen Bauern Europas einen Migrationshintergrund hatten. Und zwar genau aus der Region kamen, die uns jetzt in der Tagespolitik so großes Kopfzerbrechen bereitet. Die Frage ist aber auch, wie hat diese Ausbreitung stattgefunden? Und es gab sehr lange die Vorstellung, dass es im Grunde eine Diffusion ist, wie ein in das Wasser geworfener Stein sich das wellenartig ausbreitet. Man hat dieses dann auch als Wave-Advance-Modell bezeichnet. Das heißt, die Neolithisierung hätte quasi von selbst ihren Weg gefunden und wäre mit mehr oder weniger gleichbleibender Geschwindigkeit vom Vorderen Orient letztendlich bis etwa um 3000 auf die britischen Inseln gelangt. Diese Sichtweise ist aber seit einigen Jahren doch stark kritisiert worden und der französische Prähistoriker Jean Guillain hat ihr ein anderes Modell gegenübergestellt, das sogenannte arrhythmische Modell, das er zunächst für den Mittelmeerraum entwickelt hatte. Ich selbst habe das dann ein bisschen auch für das nördliche Mitteleuropa noch ergänzt. Und das Wesentliche, was wir hier sehen können, ist, dass diese Ausbreitung des Neolithikums offensichtlich immer wieder in Schüben passiert und dann gibt es quasi Linien, an denen sich längere Zeit nichts ändert. Das beginnt mit der Ausbreitung zunächst mal aus dem fruchtbaren Halbmond bis hier nach Anatolien. Dann kommt es erstmal zu einem Stillstand, bevor dann etwa ab 7000 oder 6800 Westanatolien erreicht wird. Ab 6500 wird Griechenland erreicht, ab 6200 Bulgarien und Rumänien bis hin nach Ungarn. Dort gibt es wieder eine Art Stillstand und erst ab 5500 gibt es erneut eine Ausbreitung, die dann weite Teile Mitteleuropas erfasst, bis an die Nordgrenze der Lösszone reicht, bis in die Nähe von Berlin letztendlich reicht. Wieder ein Stillstand und dann erst ab 4000 wird im Grunde das nördliche Mitteleuropa, Skandinavien und auch Großbritannien neolithisch. Also eine schubweise Ausbreitung, die offensichtlich damit zusammenhängt, dass es immer wieder eine gewisse Zeit braucht, um diese neuen Technologien, um diese neue Lebensweise zu adaptieren. Es ist eben genau dieser Schritt der Adaption, der eine gewisse Zeit braucht, der zu Veränderungen in den Gesellschaften dann erst einmal führen muss. Auch in regionaler Perspektive hat sich die Forschung der letzten Jahre hier deutlich verändert. Wir können die Zeit sehr viel besser einschätzen und etwa für Großbritannien kann man heute sehr schön sagen, dass der Südosten der britischen Inseln etwa um 4050 von neolithischen Siedlern erreicht wird. 150 Jahre später sind sie gleich, also schon ungefähr bis Oxford und bis Bristol gekommen und dann allerdings innerhalb von nur einem Jahrhundert wird der gesamte restliche Teil der britischen Inseln quasi neolithisch. Also eine rasante Ausbreitung, die sich bis auch nach Schottland und nach Irland erstreckt. Einige Forscher gehen heute davon aus, dass diese schubweise Ausbreitung möglicherweise mit klimatischen Schwankungen verbunden werden kann. Ich kann das hier nicht im Detail erläutern. Es ist ein relativ komplexes Wechselspiel zwischen Umweltwissenschaften, Klimageschichte, der Datierung und eben der Interpretation für die Archäologie. Aber die Idee dahinter ist eben, dass möglicherweise diese Ausbreitungen jeweils begünstigt werden oder auch ausgelöst werden durch klimatische Schwankungen. Mein zweites Beispiel, das ich etwas kürzer Ihnen hin präsentieren werde, ist das frühe Kupfer. Die Innovation der Kupfermetallurgie. Bis in jüngste Zeit wurde die Gewinnung von Kupfer aus Erzen und ihre Verarbeitung als eine Innovation betrachtet, die im Vorderen Orient ihren Ursprung hat. Diese Metallurgie und die mit ihr verbundenen Kenntnisse seien dann quasi durch Kontakt und Kommunikation zunächst nach Südosteuropa gelangt, wo in der Mitte des 5. Jahrtausends eine rege Kupferverarbeitung einsetzt. Das Bild, was hier seit Jahren eigentlich immer wieder reproduziert wird, ist ein Bild einer Ausbreitung innerhalb Europas, wobei eben die entscheidenden Impulse über den Bosporus oder auch die westtürkische Küste nach Bulgarien und Rumänien kommen. Dieses Bild wird man möglicherweise doch etwas revidieren müssen. Wir haben in einer Forschungsarbeit vor kurzem quasi diese Daten neu bewertet. Und zunächst einmal muss man sagen, dass es sehr früh tatsächlich Kupfer gibt. Das heißt, wir haben bereits im 10. und 9. Jahrtausend in Vorderasien gelegentlich die Verwendung einzelner Kupfergegenstände. Aber der entscheidende Unterschied ist, die sind im Grunde aus gediegenem Kupfer geschmiedet, vielleicht erwärmt, aber nicht aus Kupfererzen hergestellt. Das heißt also, wir müssen unterscheiden zwischen der Verwendung von Kupfer und der Herstellung von Kupfer aus Kupfererzen durch einen metallurgischen Prozess, den wir montan archäologisch nachweisen können. Solche frühen Vorkommen von einzelnen kleinen Kupferobjekten gibt es nicht nur im Vorderen Orient, sondern sie sind offensichtlich mit der Neolithisierung auch nach Südosteuropa gekommen. Wir haben dann etwa ab 5200 tatsächlich den Nachweis des Abbaus von Kupfererzen. Der Platz, an dem dies derzeit am frühesten nachzuweisen ist, ist im östlichen Serbien, einem Platz namens Rudna Glava, wo man Schächte nachgewiesen hat, in denen Kupfererz gewonnen wurde. Malachit, Azurit vor allem, also karbonatische Kupfererze. Diese Schächte sind archäologisch untersucht worden und man hat darin Geräte gefunden, Steinwerkzeuge mit einer Schäftungsrille, die man verwendet hat als sogenannte Rillenschlägel, um das Erz zu zerkleinern und abzubauen. Der Bergmann würde von Gezähe sprechen, nicht von Geräten. Das ist also nachgewiesen worden, aber auch Geweihhacken aus Hirschgeweih. Und dieses Hirschgeweih konnte man mit der 14C-Methode auch datieren und kommt damit eben auf diese erstaunlich hohen Daten von 5200 bis 5000 vor Christus. Das beginnt also hier im zentralen Balkanraum mit diesen ersten Kupferabbauten. Und als Karte gesehen kann man erkennen, dass sich hier also ein gewisser Schwerpunkt im Balkanraum herausbildet. Ein deutlicherer Schwerpunkt als zur gleichen Zeit im Vorderen Orient. Und dieses Bild setzt sich fort. Das Gebiet, in dem wir Kupfer in Südost- und auch im östlichen Mitteleuropa, also hier zwischen Donau und Theiß etwa, haben, wird immer dichter, während im Vorderen Orient immer wieder nur gelegentliche Vorkommen zu bemerken sind. Was dann einsetzt, ist die Produktion von sogenannten Kupferschwergeräten, also von massiven Kupfergeräten, zunächst von Flachbeilen und meißelartigen Geräten, dann aber auch von Hacken, eher plumpen Hammeräxte. Dann kommen etwas später solche sogenannten kreuzschneidigen Hacken. Es gibt sie zu Hunderten, es gibt sie in großer Stückzahl und sie lassen sich auch zeitlich differenzieren. Das macht sie für die Archäologie natürlich sehr wertvoll, weil wir damit diesen Prozess ganz gut nachvollziehen können. Doch damit nicht genug. Wir haben an der bulgarischen Schwarzmeerküste im Stadtgebiet der bekannten Stadt Varna, eine der größeren Städte Bulgariens, ein Gräberfeld, das in den 70er Jahren bereits ausgegraben wurde, bis heute aber nicht abschließend ausgewertet ist. In diesem Gräberfeld mit seinen fast 300 Bestattungen gibt es eine Vielzahl an solchen kupfernen Schwergeräten. Das heißt, sie tauchen dort also als Grabbeigaben auf. Einige der Gräber in Varna sind nicht nur mit solchen kupfernen Geräten ausgestattet, sondern auch mit großen Mengen an Goldbeigaben. Es ist vor allem Schmuck, während eben aus Kupfer Geräte hergestellt wurden. Damit ist eigentlich in der Diskussion seit den späten 70er Jahren klar geworden, dass Kupfermetallurgie offensichtlich auch etwas mit sozialem Status zu tun hat, dass sie zumindest die Herausbildung sozialer Eliten in bestimmten Regionen begünstigt. Wenn wir uns weiter diese Ausbreitung betrachten, dann können wir feststellen, im Zeitraum 4600 bis 4400, das ist ziemlich genau der Zeitraum, in dem dieses Gräberfeld von Varna hier existiert, haben wir tatsächlich eine große Konzentration. Es ist wirklich so etwas wie ein Innovationszentrum und dem steht im Vorderen Orient eigentlich nur eine Region im südlichen Israel und südlichen Jordanien gegenüber, die sich quasi gleichzeitig als ein frühes Innovationszentrum herausstellt. Weiterhin dominiert aber Südosteuropa, es dehnt sich die Verbreitung von Kupfergegenständen dann auch ein bisschen nach Norden aus, in das Gebiet der heutigen westlichen Ukraine. Es geht weiter nach Tschechien, nach Ungarn und zunehmend finden sich auch erste Importe im deutschen Gebiet. In dem Zeitraum 4200 bis 4000 verdichtet sich dieses Bild weiterhin. Wir haben also ein großes zusammenhängendes Gebiet, das von Südosteuropa bis ins östliche Mitteleuropa sich erstreckt, mit Hunderten von Funden aus Kupfer, vor allem Schwergeräte, aber auch andere Gegenstände. Wenn wir den Zeitraum des frühen 4. Jahrtausends, 4000 bis 3800 betrachten, so verlagert sich tatsächlich das Zentrum aus Südosteuropa jetzt mehr nach Mitteleuropa, insbesondere Slowakei, Böhmen, Mähren, nördliches Ungarn sind jetzt Zentren, und zwei Jahrhunderte später haben wir plötzlich ein weiteres Zentrum im südwestdeutsch-schweizerischen Raum, wo wir in den dortigen Uferrandsiedlungen, in sogenannten Pfahlbausiedlungen, erste Nachweise für einheimische Kupferproduktion haben. Das lässt dann ein bisschen nach, aber im nachfolgenden Zeitraum 3600 bis 3400 ist weiterhin das östliche Mitteleuropa ein Schwerpunkt. Dazu kommen nun auch Gebiete weiter im Nordwesten. Wir können also sehen, dass sich diese Kupfermetallurgie tatsächlich als ein europäisches Phänomen hier entwickelt. Der Vordere Orient spielt da offensichtlich zwar eine Rolle, aber offensichtlich nicht die tragende Rolle. Es ist eine Innovation, die offensichtlich im Wesentlichen in Mitteleuropa stattfindet. Es ist offensichtlich zu unterscheiden zwischen der gelegentlichen Verarbeitung von gediegenem Kupfer zu kleinen Artefakten, die, wie Sie gesehen haben, in Vorderasien bereits seit dem 10. Jahrtausend sporadisch vorkommt, und dem Einsetzen thermischer Kupfermetallurgie, die spätestens ab 5000 vor Christus in Südosteuropa, vielleicht auch im iranischen Hochland und Südisrael praktiziert wurde. Die Produktion kupferner Schwergeräte ist dagegen eindeutig ein südosteuropäisches Phänomen, das vielleicht sogar von dort aus in den Vorderen Orient ausstrahlt. Die Schwerpunkte der Kupfermetallurgie verlagern sich im Verlauf des 5. und frühen 4. Jahrtausends schrittweise nach Nordwesten, während die Funddichte im ursprünglichen Innovationszentrum deutlich zurückgeht. Das spricht gegen ein klassisches Diffusionsmodell, also wenn die Kernregionen dann plötzlich an Bedeutung verlieren und Nachbarregionen an Bedeutung gewinnen. Mehr noch als andere prähistorische Innovationen kann offensichtlich die Produktion kupferner Schwergeräte mit der Herausbildung sozialer Eliten korreliert werden, was wiederum unterstreicht, dass es sich hier offenbar in erster Linie um Prestigeobjekte handelt. Und diese Beobachtung lässt es doch fraglich erscheinen, dass sich Kupfer vor allem deshalb durchgesetzt habe, weil es dem Stein technisch überlegen sei. Das ist anfangs eigentlich gar nicht der Fall. Also ein Kupferbeil ohne Zusätze von Legierung ist eher weicher als ein Steinbeil, sodass wir also wirklich uns fragen müssen, warum hat man das dann überhaupt gemacht? Offensichtlich nicht, weil es die besseren Geräte waren, sondern weil es etwas Neues und etwas Prestigeträchtiges war. Und zum anderen im Grunde der erste Stoff der Menschheitsgeschichte, aus dem man sozusagen Geräte herstellen konnte mit beliebiger Form, wo man die Form sozusagen frei bestimmen konnte und auch immer wieder verändern konnte. Mein drittes Beispiel betrifft Rad und Wagen. Auch hier gab es lange Zeit die Vorstellung, dass der Vorderorient die Region gewesen sei, in dem das Rad erfunden worden wäre. Hinweise darauf sind frühe, noch vor der eigentlichen Schrift liegende Piktogramme aus der sogenannten Uruk-Zeit, dem späten 4. Jahrtausend, in dem wir schlittenartige Zeichen erkennen, aber auch solche kleinen Häuschen, so auf einer schlittenartigen Plattform mit zwei Kreisen darunter, die man eben als frühe Darstellungen von Wagen interpretiert. Es sind also nur indirekte Nachweise, die wir hier kennen. Nach diesem Vorkommen in der Zeit etwa 3500 bis 3300 im Vorderen Orient lassen wir einen Blick nach Europa schweifen, wo wir auch wiederum indirekte Hinweise auf Wagen kennen, und zwar aus Ungarn, aus der sogenannten Badener Kultur 3300 bis 3000 etwa, aus Budakalas und Sziget Szentmárton. Im Grunde sind es Tassen aus Keramik, die aber die Gestalt eines Wagens haben, einen rechteckigen Wagenkasten, der an den Ecken hochgezogen ist, einen Henkel und aber eben deutlich abgebildet zwei Räder, und sogar auf der Unterseite erkennbar sind diese zwei Radpaare jeweils durch eine Achse verbunden. Das sind also indirekte Hinweise, aber zugleich auch Hinweise darauf, dass offensichtlich Innovationen auch die Kunst beflügeln, denn nur sonst würde man sich ja die Mühe machen, so etwas dann auch als miniaturhafte künstlerische Repräsentation, vielleicht auch als Spielzeug umzusetzen. Also es ist ein indirekter Hinweis, die Menschen beschäftigen sich plötzlich mit Wagen. Das heißt, die Wagen muss es schon gegeben haben. Tatsächliche Radfunde treten in Europa dann massiv im Zeitraum 3300 bis 2800 auf, und zwar vor allem aus den Feuchtbodensiedlungen nördlich der Alpen, zum Teil auch östlich und südlich der Alpen. Wenn man sie einmal zusammenstellt, dann kommen da inzwischen doch mehr als 2 Dutzend Radfunde zusammen. Und das Erstaunliche ist, dass diese Räder praktisch wie einer einzigen Blaupause zu folgen scheinen. Die Konstruktion ist sehr, sehr detailliert festgelegt und ist in dieser Großregion nur mit geringen Varianten zu beobachten. Die Räder bestehen aus 2 oder 3 Brettern, die natürlich mit Steinballen aus Bäumen gespalten wurden. Und diese Bretter hat man zusammengefügt, indem man schwalbenschwanzförmige Nuten eingeschnitten hat mit Silex-Geräten, bitteschön. Also nicht mit Präzisionsmaschinen, und in diese Nuten hat man quasi Einschubleisten gesteckt, die die Bretter nun verbinden. Sie haben alle ein quadratisches Achsloch, durch das eine Achse gesteckt wurde, woraus wir schließen können, dass sich beide Räder mit der Achse starr verbunden gedreht haben. Also die Achse hat sich unter dem Wagen gedreht, nicht die einzelnen Räder. Und dieses Konstruktionsprinzip kennen wir also von dem wahrscheinlich ältesten Fund hier bei Ljubljana im heutigen Slowenien bis hin in die Schweiz und nach Frankreich über einen Zeitraum von 500 Jahren mit ganz, ganz geringen Abweichungen. Also es ist so, als ob wir die Idee, wie man ein Rad macht, wirklich weiträumig kommuniziert und tradiert worden wäre. Man muss natürlich fragen, wer soll denn diese Wagen gezogen haben? Nun, auch darauf gibt es Hinweise, denn wir haben ein Fragment aus einer noch etwas älteren Zeit, etwa um 3600, das rekonstruiert wird als eine Art Schleife. Die Idee der Ausgräber ist, dass man diese gabelartigen Gegenstände sowohl mit Rädern als auch ohne Räder benutzen konnte. Also zum Beispiel im Winter oder auf einem entsprechenden Untergrund kann man die einfach wie so einen Schlitten ziehen, aber man kann auch ein starres Radpaar mit Achse darunter legen. Und wir haben das in Europa wohl bisher älteste Joch dabei, das aus einer Schweizer Uferrandsiedlung stammt und sogar fast jahrgenau datiert ist in die Mitte des 35. Jahrhunderts vor Christus, das Joch von Arbon Bleiche. Also wir wissen, es waren offensichtlich Rinder, die diese Karren gezogen haben. Die Frage ist natürlich, gibt es Vorläufer? Wo können wir vielleicht erahnen, wo diese Idee herkam, wo das sich zuerst entwickelt haben könnte? Und da gibt es eigentlich als heiße Kandidaten die riesigen Siedlungen der Tripolje-Kultur in der heutigen Ukraine. Das sind mit die größten prähistorischen Siedlungen, die wir überhaupt außerhalb des Vorderen Orients kennen, mit Durchmessern von 3 Kilometern. Man geht bis zu 10.000 Bewohnern aus. Regelmäßige Anlagen, in denen also in konzentrischen Ringen viele, viele Häuser errichtet wurden und meistens abgebrannt sind. Aus solchen sogenannten Gigantensiedlungen kennen wir kleine Plastiken, wiederum gefäßartige Plastiken, die aussehen wie ein Schüsselchen, das auf Kufen steht und von einem Rind gezogen wird. Das Rind ist so dargestellt, dass man nur den Rinderkopf am Schüsselrand sieht. Aber gemeint ist natürlich offensichtlich in dieser künstlerischen Verkürzung Rinder, einzelne oder Gespanne, die einen Schlitten zogen. Und die Idee ist möglicherweise, dass mit solchen Schlitten hier Transportprobleme tatsächlich in diesen riesigen Siedlungen gelöst wurden. Die Frage ist, wo waren die Anbauflächen, wie wurde die Ernte zu den Häusern gebracht und so weiter. Es gibt also die Überlegung, ob nicht möglicherweise hier in der westlichen Ukraine eigentlich ein Innovationszentrum lag, das zunächst über Schlitten und Schleifen dann letztendlich zum Wagen geführt haben kann. Nicht sehr viel später haben wir wiederum in den Steppengebieten nördlich des Schwarzen Meeres dann auch erste Bestattungen, in denen Wagen beigegeben werden. Also auch hier sehen wir wieder, der Wagen hat vielleicht ökonomische Vorteile auch gehabt, aber er hat offensichtlich die Menschen über die Maßen beschäftigt, dass man Plastiken hergestellt hat, dass man sie auch im Kult, im Bestattungsbrauchtum verwendet hat. Also auch das wieder ein Beispiel, dass Innovationen eben nicht nur einen Bereich betreffen, sondern viele Bereiche der Gesellschaft offensichtlich beeinflussen. Das heißt zusammenfassend zu Rad und Wagen, wir können heute eine vorderasiatische Herkunft der Innovation Rat mangels zeitlicher Priorität mit guten Gründen in Frage stellen. Das früheste Auftreten von vagen Modellen und Darstellungen sowie von Radfunden kulminiert zwischen Mesopotamien und Mitteleuropa etwa im Zeitraum zwischen 3300 und 3000. Genauer können wir das zeitlich nicht auflösen. Die Ausbreitung ist offensichtlich so rasch erfolgt, dass wir sie mit archäologischen Mitteln nicht mehr differenzieren können. Nahezu gleichzeitig treten verschiedene konstruktive Varianten auf. Das heißt, wir haben zwei- und vierrädrige Bauweisen. Wir haben starre und bewegliche Achsen offensichtlich nebeneinander. In der Forschung werden also, wie ich das gerade angedeutet habe, sowohl ökonomische als auch kultisch-rituelle und prestigebezogene Gründe für diese Innovation diskutiert. Mein viertes Beispiel betrifft die Wolle. Wir müssen uns dazu vergegenwärtigen, seit wann hat der Mensch eigentlich die Möglichkeit, sich mit Textilien zu kleiden, zu wärmen? Für die Altsteinzeit geht man im Allgemeinen von der Verwendung von Fellen aus. Aber mit dem Neolithikum beginnt offensichtlich der Siegeszug der Textilien. Und zwar zunächst auf der Basis von Lein. Lein ist die Pflanze, die quasi mit der Ausbreitung der neolithischen Lebensweise von Vorderasien nach Europa kommt. Sie ist ab dem 9. Jahrtausend Vorderasien nachgewiesen, ab der Mitte des 7. Jahrtausends in Griechenland, ab 6000 in Südosteuropa und ab 5500 in Mitteleuropa. Also die ersten Siedler haben den Lein mitgebracht, offensichtlich. Sie haben auch das Schaf mitgebracht, das wissen wir. Und das Schaf hat keine Wildformen in Europa. Also das heißt, das Hausschaf ist eben auch vorderasiatischen Ursprung. Aber das frühe Hausschaf konnte man schlachten, man konnte es wahrscheinlich melken, aber man konnte ihm nur das Fell abziehen, denn das frühe Hausschaf hatte keine Wolle, es hatte kein Vlies. Dieses Vlies hat sich erst später entwickelt und die große Frage ist, wann und wo das passiert ist. Wir kennen aus dem Vorderen Orient wiederum bildliche Darstellungen, die aber deutlich später sind, eigentlich meistens erst aus dem 3. Jahrtausend kommen. Ein frühes Beispiel stammt aus dem 5. Jahrtausend, wo ein Schaf dargestellt wird, das möglicherweise bereits ein Wollvlies besaß. Die frühesten Wollfunde stammen aus der Höhle von Nahal Mishmar in Israel und datieren in das späte 4. Jahrtausend vor Christus. Also da ist ein gewaltiger zeitlicher Abstand zwischen dem Beginn der bäuerlichen Lebensweise und dem Auftreten von Wollschafen. In Europa sieht die Sache nicht viel besser aus. Wir haben erste Belege für Wolle eigentlich erst aus dem 3. Jahrtausend. Wir haben allerdings eine berühmte Widderplastik, die in das späte 5. Jahrtausend datiert und wo die Forschung wiederum diskutiert, war dieses Tier vielleicht schon ein Wollschaf, ja oder nein? Ist natürlich ein bisschen schwierig zu beurteilen. Wir wissen, dass die Einführung von Wolle oder die Verfügbarkeit von Wolle letztendlich die Textilherstellung deutlich einfacher gestaltet hat, denn beim Flachs sind viel mehr Produktionsschritte zu durchlaufen. Das ist ein langer Prozess, auch ein nicht so einfacher Prozess. Das Rösten des Flachses, das Einlegen in Wasser ist außerdem sehr geruchsintensiv. Das möchte man nicht gern in der Siedlung direkt neben sich haben. Bei der Wolle ist es aber eigentlich wesentlich einfacher. Die Schafe werden in Herden gehalten, sie werden geschoren, wahrscheinlich eher gerupft damals, denn Werkzeuge zum Scheren kennen wir nicht. Die Wolle wird irgendwie gewaschen, wird gekämmt und kann dann auch schon versponnen werden. Also ein deutlich einfacher Prozess. Das ist aber nicht der einzige Vorteil. Wir können davon ausgehen, dass in dem Moment, wo Schafe auftreten, die ein Wollvlies ausbilden, im Grunde ein neuer Rohstoff zur Verfügung steht. Die große Frage ist eben, wann ist das passiert? Ist es im 5. Jahrtausend oder erst im 4. Jahrtausend passiert? Ist es eine zufällige Mutation der Schafe? Genetiker suchen immer noch nach dem Genort, wo praktisch die Qualität des Haarkleides genetisch festgelegt wird. Das weiß man noch nicht. Da ist also ganz viel Forschung noch vonnöten. Was wir aber annehmen, ist, dass sich dieses Wollschaf rasch ausgebreitet hat in Vorderasien und Europa und dass es wahrscheinlich Auslöser war für die Erschließung marginaler Landschaftsräume, die für den Ackerbau weniger geeignet waren. Wolltextilien sind wärmender und leichter als Leinenstoffe. Sie ermöglichen die Erschließung kühler und feuchterer Gebiete. Also das heißt, im Grunde haben wir fast eine positive Rückkopplung. Mit der Wollbekleidung kann man auch wiederum in Gegenden gehen, die für den Ackerbau weniger interessant sind, die aber für die Schafhaltung durchaus interessant sind. Denken Sie etwa an Schottland oder die Orkney-Insel, wo wir tatsächlich ab dem 3. Jahrtausend Schafhaltung belegt haben. Die Wollnutzung ist aber auch die Grundlage einer qualitativ neuartigen und quantitativ rasch anwachsenden Textilproduktion mit einer ganzen Reihe wirtschaftlicher und sozialer Konsequenzen. Wolle ermöglicht eine größere Vielfalt an Stoffqualitäten und textilen Produkten, Strickwaren, Gewebe, Knüpfarbeiten, Filzprodukte. Wolle lässt sich leichter, vielfältiger und intensiver färben. Das heißt, wir haben also viel größere Möglichkeiten des Ausdrucks von Identität und Prestige wiederum. Trachten, denken Sie nur, welche Werte etwa in bäuerlichen Haushalten der Schrank mit der Aussteuer an Textilien hatte. Da ist natürlich Leinen dabei, aber da sind auch Wollstoffe dabei. Die Herdenhaltung von Wollschafen führt offensichtlich zu einer Überproduktion und gleichzeitig zu einer spezialisierten Produktion. Damit ist also die Wollnutzung eine der ganz großen Innovationen der späten Jungsteinzeit bzw. der Kupferzeit, aber im Gegensatz zu den anderen, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, sehr, sehr viel schlechter nachzuweisen und deshalb auch schlechter erforscht. Eher isolierte Gemeinschaften werden weniger häufig Erfindungen produzieren und auch Innovationen generieren als dichter besiedelte Räume mit viel Austausch zu anderen Kulturen, mit anderen Wirtschafts- und Lebensweisen. Es gibt auf jeden Fall, soweit ich das überblicke, keinen Beleg für Erfindungen oder Innovationen aus konkreten Krisensituationen heraus. In diesem Sinne kann ich also den eingangs gestellte, eher rhetorische Frage verneinen. Not macht offenbar nicht erfinderisch.
Wolfram Schier, seit 2006 Professor für prähistorische Archäologie an der Freien Universität Berlin, informierte uns darüber, dass Not nicht erfinderisch macht. Morgen schauen wir uns Bilder des Menschen an. Der Anthropologe Christoph Wulff empfängt euch zu unserem Thema Der lange Weg zum Selfie.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.